Hallo Leute, willkommen zu einer Live-Übertragung aus dem Vault 22. Gute Tim.
Gute Tobi.
Es ist höchste Zeit, dass wir über Fallout sprechen. Und heute werden wir diese Episode live aus unserem Bunker hier genau dieser Sache widmen. Wir werden uns richtig reingraben und zwar noch tiefer graben, als jemals irgendein Vault tief gegraben wurde in die Erde. Es gibt so viel darüber zu sagen. Gutes, Gutes, noch mehr Gutes, vielleicht auch was Schlechtes. Wir überraschen euch mal. In jedem Fall bin ich richtig heiß drauf, heute darüber zu reden. Bin froh, dass du am Start bist und würde sagen, wir stürzen direkt rein, oder?
Daumen nach oben, würde ich sagen. Abfahrt.
Daumen nach oben. Ab geht's. Bang. Ja, was soll man sagen? 2020, 4 Jahre ist es her. Da hieß es das erste Mal, dass man vorhat, eine Fallout-Serie umzusetzen. Hat dann mit Amazon einen entsprechenden Partner gefunden, die ja gerne solche Game-Kooperationen machen. Sie haben jetzt auch gerade übrigens kürzlich mit der Embracer Group sich zusammengetan, um eine neue Lara Croft oder Tomb Raider Serie an den Start zu bringen, die jetzt entwickelt wird. Also Amazon ist da, glaube ich, ein offener Partner und war in dem Fall meiner Meinung nach gut gewählt, weil sie anscheinend den Schöpfern der Serie genug kreative Freiheit gelassen haben, um ihre Vorstellungen der Welt von Fallout im Serienformat abzubilden. Und ja, ich glaube, das hat der Serie sehr gut getan. Also man weiß ja natürlich nicht, ob es wirklich so war, aber wenn man es guckt, hat man das Gefühl, dass hier auch der Todd Howard, der ebenfalls mitbeteiligt war und bestimmt eine sehr klare Vision mitgebracht hat, wie diese Serie sich anfühlen muss, wie sie klingen muss, wie sie aussehen muss. Und so haben sich dann der Nolan und er...
Jonathan Nolan, aber an der Stelle. Ne?
Genau.
Der Bruder von Christopher Nolan.
Ja, jawohl.
Nicht, dass da zur Verwechslung kommt.
Richtig. Ich glaube, die haben einen guten Vibe miteinander gehabt oder irgendwie waren die sich meiner Meinung nach, so kommt's rüber, eben ziemlich einig, wie das Ganze am Ende als Gesamtpaket ausfallen muss. Und Amazon hat ihnen da eben anscheinend auch gewährt, das so umzusetzen, wovon wir alle letztendlich profitiert haben, weil wir eine sehr spannende Serie bekommen haben. Jetzt ist die Challenge, Tim, womit fangen wir an? Denn es gibt so viele Aspekte.
Ich würde sagen, wir reden erstmal vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der die Spieleserie gar nicht kennt, vielleicht erstmal kurz über die Spieleserie, bevor wir in die Fernsehserie einsteigen. Einfach um so das Fundament zu legen. Das Fundament für unseren Bunker.
Genau, ja, um den Weg sozusagen in den Bunker zu ebnen. Genau, also es ist schon lange her, da ist ein Spiel rausgekommen, das war das Fallout 1. Dann gab es auch noch ein Spiel Fallout 2, 3 und 4. Dazwischen gab es nochmal so eine taktische Abwandlung, so eine taktische Variante von dem Spiel, die sich so ein bisschen von dem großen RPG-Erzählung der, ich nenne es jetzt mal Grundspiele, ein bisschen entfernt hatte. Und dazwischen gab es auch Fallout New Vegas, was extrem gefeiert wird, auch als weiteres Spiel in der Reihe. Meines Wissens nach sind alle Spiele auch vollständig Kanon, das heißt spielen in derselben Welt, ja. Zwar zu unterschiedlichen Jahreszeiten, aber teilen sich eben eine große gesamte Geschichte. Und auch hier fängt es vielleicht schon an mit einer der ersten tollen Sachen. Die Serie ist ebenfalls Kanon. Finde ich hammergeil. Das, was wir da sehen, passiert also wirklich in der Welt von Fallout. Und wenn irgendwann Fallout 5 rauskommt, dann sehen wir da drin bestimmt auch jede Menge Easter Eggs und Sachen, die sich auf die Serie unter anderem beziehen. Finde ich richtig geil. Müsste ja nicht so sein. Ich finde es groß, dass wir hier also die Verbindung haben.
Da nochmal kurz einen ganz kleinen Abriss zu geben. Die Fallout-Spiele, gerade die alten 1 und 2, die waren aus dem Jahr 97, 98 darum,
ja,
sind eigentlich so Survival-RPG-Spiele gewesen.
Ja, kann man sagen.
Kann man eigentlich über bis auf Tactics und Fallout Shelter eigentlich auch über alle anderen sagen. Das ist immer so RPG, sehr gut gemachte RPGs mit diesem postapokalyptischen Setting und Survival eigentlich in einhergehen. Ne? Kann man so erklären, würde ich sagen. Also man hat immer die Welt, die irgendwo zerstört ist.
Genau.
Das haben wir alle gleich. Alles nach...
Wenn ich da kurz reinspringen darf. Ich glaube, so als Grundprämisse ist es so, du oder ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Welt, die erstmal so grundsätzlich oder das Worldbuilding sieht alles so nach 50er Jahre aus. Ne? Also so die klassischen Frisuren, die klassischen Klamotten, die klassische Rollenverteilung für Mann und Frau und Co. So startet es los mit dem Kniff, dass es aber schon sehr moderne Technologie teilweise auch gibt. Ja. Was relativ spannend ist, so die 50er mit so einer fortschrittlichen Technologie zu verbinden. Und da gibt es halt eben in dieser Welt einen sehr großen Konflikt zwischen den USA und China. Und das führt letztendlich zum, ja, läuft aufs Unvermeidbare hinaus, genau, auf den Fallout oder darauf, dass die Bomben eben fallen, auch im großen Stil und eben die Welt zerstören. Und man selber spielt auch schon, ja, in den ersten Fallout-Teilen oder eigentlich grundsätzlich bei Fallout jemanden, der in einem Vault ist. Ein Vault ist ja einfach ein sehr, sehr krass großer Bunker, der sehr viele Leute aufnehmen kann. Es gibt eine Firma, die heißt Vault Tech. Die hat, bevor die Bomben gefallen sind, diese Vaults überall gebaut. Und das Spannende ist dabei,
dass... Also eigentlich nur in den USA dann halt, ne? Also in diese fiktiven USA.
Richtig, genau, ja. Und natürlich erstmal so für reiche Leute, die sich das leisten können, um sich quasi im Fall der Apokalypse dort eben ihr Überleben zu sichern. Aber die Firma Voltec, die ist ein bisschen ja perfide oder rein über das Retten von Leuten und damit Geld zu verdienen, gehen die hinaus, indem nämlich, es gibt sehr viele Vaults, muss man dazu sagen, also über 100 Stück. Und viele dienen auch rein sozialen oder andersartigen Experimenten. Also das sind nicht reine Bunker, die immer demselben Zweck dienen.
Hast du direkt mal so die Grundprämisse, was man eigentlich so von vornherein wissen sollte, schon rausgehauen?
Ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, wir nehmen heute keine Rücksicht auf Spoiler, kommt vielleicht ein bisschen spät, aber gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast. Genau, wir reden heute über alles und nehmen da kein Blatt vor den Mund. Also das ist der richtige Moment.
Wer jetzt die Serie noch nicht gesehen hat, Schande über euch, ihr kommt nicht mit in den Vault auf jeden Fall.
Richtig, ihr bleibt
vielleicht auch zu eurem Glück.
Und je nachdem welcher, ne?
Genau, und dann habt ihr halt Pech gehabt. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Wir werden nicht wirklich drauf achten, spoilerfrei zu arbeiten. Das ist jetzt natürlich auch wieder so das Thema, was ist ein Spoiler? Wir werden schon über Storyplots und so detailliert reden wollen. Von daher abschalten oder dranbleiben. Das ist jetzt die Devise.
So sieht's aus. Um darauf zurückzukommen, die Vault-Tec-Jungs, die haben halt viele von diesen Bunkern oder Vaults gebaut. Und in vielen von denen haben sie quasi ein paar Leute installiert, die da auch, also sozusagen Vault-Tec-Angestellte im weiteren Sinn, die eben die Experimente da drin auch kontrollieren, die sie mit der Zivilgesellschaft ausgeführt haben, ohne sich dabei zu erkennen zu ergeben. Und das sind schon keine netten Sachen. Also da sind schon, also aus soziologischer Sicht, hochspannende Themen, was die da untersucht haben. Allerdings immer auf Kosten der Individuen, die halt eben in diesen Vaults leben. Also da gab es zum Beispiel jetzt verschiedene, ich nenne nur mal ein, zwei Beispiele, um es jetzt nicht ausufern zu lassen. Es gibt zum Beispiel ein Vault, bei dem sie mit Absicht die Tür nicht richtig zugemacht haben, so dass über die Zeit die Verstrahlung immer weiter in den Vault reingekrochen ist und dann eben auch entsprechend sich ausgewirkt hat zu Ungunsten der Leute, die darin leben. Es gab ein Vault, wo sie jede Menge drogensüchtige oder abhängige Leute reingestopft haben, also ausschließlich. Aber in diesem Vault gab es zum Beispiel überhaupt gar keine Drogen. Und über die Zeit hat es dazu geführt, dass die Leute sich normalisiert haben, von ihrer Sucht abgekommen sind und es ihnen wieder gut ging. Was aber keiner wusste, ist, dass ein lebenslang reichender, riesiger Drogen- oder Alkoholvorrat in dem Vault versteckt war. Und der Vault-Tec-Angestellte hat dann irgendwann den freigegeben. Da ging dann die Tür auf und die ganzen Leute, die von ihrer Sucht losgekommen waren, haben ins Schlaraffenland geguckt und den Rest könnt ihr euch denken, was dann passiert ist.
Aber das ist, mal kurz dazu fragen, so in den Spielen hat man das da so verstanden, immer mit den Experimenten? Ich habe das da gar nicht so auf dem Schirm gehabt eigentlich, oder?
Also es ist so, es kommt drauf an, es gibt in Fallout immer so Computerterminals, da kann man hingehen und das sind meistens dann alte E-Mails, Dateien und so, die man durchlesen kann. Und darüber erfährt man sehr viel, was in den einzelnen Vaults los war. Also das ist schon in den Welten
drin. Hatte ich gar nicht mehr, bis auf die Serie jetzt eben, gar nicht mehr so extrem auf dem Schirm, dass das alles so fokussiert war sogar. Aber gut.
Ja. Ja. Ich wollte nur eins kurz sagen zu dem Punkt, weil du gesagt hast, Survival-RPG. Es gibt ja heutige Survival-Spiele, da gibt's dann, glaube ich, so, kann man sagen, zwei Arten. Die wirklich für die Hartgesottenen sind und die man eher ein bisschen mehr casual spielen kann, wo man einfach dann die Welt erlebt. Und Fallout 1 und 2, muss ich sagen, hui, da kann man aber sterben. Also ich weiß noch eine Sache, an die ich mich erinnere, und das ist jetzt ja noch echt aus den 90ern, aber hängen geblieben. Natürlich habe ich sehr viel erkundet in dem Spiel und hatte das Inventar auch gut voll. Und da ging es irgendwann, gab es da, ich kann dir nicht mehr sagen, ob es Fallout 1 oder 2 war, aber da gab es einen fetten Krater. Und da war so ein zerstörter Vault drin. Und da musste ich rein und irgendwas holen. Da bin ich da reingedabbelt und bin super tief in diesen Vault abgestiegen. Und dann ging aber die Verstrahlung los. Und meinem Charakter, meiner Spielfigur, ging es schon ziemlich schlecht. Und das Einzige, was ich nicht in ausreichender Menge dabei hatte, was war das wohl? Radaway. Also Anti-Radiation-Sachen. Und da ist mein Charakter klang und sanglos in diesem Vault verreckt. Und ich glaube, ich hatte auch keinen geeigneten nahen Spielstand mehr und musste dann relativ weit zurückladen. Da war das Spiel gnadenlos, ja. Da gab es auch nicht hier diese Autosaves und was du heute alles hast in dem Sinn. Also, puh.
Ja, man muss sagen, die Spielereihe hat uns beide ja, du hast ja sogar Fallout 1 und 2 gespielt, so früh bin ich gar nicht eingestiegen. Ich habe erst mit Fallout 3 angefangen, dann New Vegas gespielt, dann 4. Zwischendrin, was ich auch sehr, sehr gern gespielt habe, was auch heute noch ein stark supportetes Handy-Game ist, Fallout Shelter.
Jawohl.
Habe ich mal eine ganze Zeit lang immer gespielt, fand ich auch gut. So ein kleines, ich sag mal so Mini Sim-Tower. Für
im Fallout-Universe. Du hast gerade mit Sim Tower versucht, was zu erklären. Ich glaube, 99% unserer Zuhörer kennen das nicht mehr.
Ja, so wie Sim City, nur vertikal.
Genau, es gab quasi früher von der Firma, die aus Sim City hergestellt hat, was war das? Jetzt bringst du durch nach Phyrexis, oder?
Ja, ich glaube, so ein Phyrexis.
Genau. Ich glaube, Phyrexis oder Fire Axis oder so, egal. Auf jeden Fall, die haben sich ja mit verschiedensten Simulationen, Helikopter, Städte bauen und so beschäftigt. Und da gab es dann irgendwann nochmal Sim Tower, wo man halt Stockwerke in den Turm eingezogen hat und da sich um die Bewohner gekümmert hat. Auch ein Spiel, was ich übrigens irgendwie ganz geil fand damals.
Ja, das war auch wieder so ein Spiel, auch so wie das Fallout Shelter übrigens auch. Das war easy to learn, hard to handle.
Ja, genau.
Habe ich auch sehr gern gespielt. Dann gab es ja 2015, 16 war das, glaube ich, kam ja Fallout 4.
Ja.
Persönlich viel Zeit reingehängt, aber war nicht so mein Favorite von den dreien.
Als es hieß, dass Fallout 4 kommt, war ich so besessen, dass ich bin instant in den absolut maximal besessen Modus gesprungen. Und als es dann an der Tür geklingelt hat und ich natürlich schon DHL verfolgt hatte, ich wusste ja, dass an dem Tag kommt die Collectors Edition mit echtem Pip-Boy und so dabei. Da bin ich, als es geklingelt hatte, kannst du meine Freundin fragen, ich bin wie der geölte Blitz von der Couch aufgesprungen, bin ins Treppenhaus gerast, bin die ganze Treppe runtergestürzt, den Postboten, hab's dem aus der Hand gerissen, hab gesagt, danke, ciao, bin hoch.
Der wärst ein Ghoul wahrscheinlich.
Ey, ohne Mist, der muss Angst vor mir gehabt haben. Und dann habe ich das ausgepackt und ich sag's dir. Und da begann was. Ich hat's dir ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt. Ich dachte, ich hätte irgendwie so 200 Stunden in Fallout 4 versenkt. Und hab's dann wegen dem Next-Gen-Update, was kürzlich rauskam, wieder installiert und die PlayStation zeigt dir deine Spielzeit an und hab dann festgestellt, dass ich knapp 600 Stunden in dieser Welt
verbracht hab. Ich sag's jetzt einfach mal, du bist einfach so verrückt.
Ich weiß, ehrlich gesagt, jetzt rückblickend, ich weiß, dass ich es
viel gemacht. Was hast du denn da die ganze Zeit gemacht? Ich hab das komplett durchgespielt mit allem Möglichen. Ich hab da 80 Stunden vielleicht. Das ist schon viel dafür, dass ich es gar nicht so gut fand.
Also ich muss dir sagen, ich habe wahnsinnig viel Zeit mit dem Basenbau verbracht. Das war so bei Fallout 4 kam, oder grundsätzlich, wie arbeitet denn Bethesda? Bethesda hat ja ihre verschiedenen Spielereien, wie Elder Scrolls und Fallout und so. Und bei den RPG-Reihen macht Bethesda immer so, sie gucken, wenn sie ein neues Spiel entwickeln, zurück. Was war alles richtig gut an den bisherigen Spielen in der Reihe, die wir produziert haben? Die Sachen werden übernommen, andere Sachen werden abgeändert oder verbessert, die nicht so geil waren. Und so kommt auch mit jedem Spiel Verbesserung von alten Systemen dazu und neue Sachen, komplett neue Sachen obendrauf. Und bei Fallout 4 war es eben der Basisbau. Das hat dir einfach erlaubt, in verschiedenen Orten in der Spielwelt so eine Art Basisclaim, so ähnlich wie ein bisschen wie bei No Man's Sky zu machen. Und dann hattest du ein festgelegtes kreisrundes Feld, in dem du dann beliebig Zeug bauen konntest. Und ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, Gebäude zu bauen, die Gebäude komplett auszustatten, eine Garage zu bauen, die Power Armors reinzustellen, dann einen Verteidigungsring um die Stadt zu ziehen. Irgendwann deine Basen werden regelmäßig angegriffen von so allen Mutanten, Supermutanten, was da so in der Gegend rumrennt. Und ich habe dann immer geguckt, ob die irgendwo durchbrechen können und habe dann immer weiter meine Verteidigung ausgebaut. Ich hatte dann irgendwann zwei Verteidigungsringe, die mit zwei Toren abgesichert waren und dazwischen Geschütztürme und so weiter. Und ach, keine Ahnung, ich habe mich da voll verloren.
Meanwhile habe ich vor meiner kleinen Hütte gesessen, wo ich einfach nur immer Sachen drin hatte, mit denen man was craften konnte. Fertig. Aber jetzt, wir schweifen zu viel in die Spiele ab. Noch kurz, auch da zum Thema Bethesda macht immer alle, versucht alles besser zu machen. Da gab es ja noch das Fallout 76.
Sorry, wenn ich da unterbreche. Es ist nur so, alles waren Singleplayer-Spiele, bis einschließlich Fallout 4. Da gab es halt eben auch nochmal das Handyspiel, Shelter, war aber auch ein Mann, da Singleplayer-Game. Und dann, wie du auch gesagt hast, kam der Versuch, also viele haben sich immer gewünscht, dass man Fallout auch gemeinsam spielen kann, diese Welt zusammen erkunden kann. Und so haben sie überlegt, ey, lass uns doch ein MMORPG draus machen. Und jetzt zurück zu dir, wieder mit Fallout 76.
Ja, und dann haben sie einfach das für mich Interessanteste weggelassen. Und das ist die NPCs, die diese verrückte Story
annehmen.
Die diese verrückte Spielwelt, also wie kann man auf die Idee kommen, wir müssen dann wirklich von den Spielen weggehen, sonst packen wir es nicht mehr über die gute Serie zu reden. Wie kann man denn auf die verrückte Idee kommen, ein Spiel zu machen mit einer riesigen Spielwelt ohne NPCs?
Die
Spielwelt kommt komplett leer.
Das erklärt sich keinem. Ich habe das damals installiert, war natürlich auch Feuer und Flamme, weil die Vorstellung, mit anderen Leuten durch Fallout-Welt streifen zu können, war für mich ein Riesending.
Ja, ich war ein paar Wochen hinten dran und wollte es mir kaufen. Und dann wurde mir gesagt, lass es, es ist der absolute Crap.
Ey, es gab gute Sachen, die von Anfang an auch schon ganz gut waren, aber der Hauptkritikpunkt, den ich habe, wäre auch derselbe, den du genannt hast. Die Spielwelt war einfach viel zu leer, bis auf Gegner, ne? Diese NPCs, ganzen Stories, hat alles gefehlt. Schöne Idee war auch, dass du dir überall so dein eigenes Camp hinstellen kannst und das konntest du auch ausbauen. Hat für mich aber in der damaligen Umsetzungsform nicht gut funktioniert und war irgendwie nicht geil. Und ich habe es nach wenigen Wochen komplett weggeworfen, habe gesagt, never ever again. Und tatsächlich hat sich das Spiel aber dank einer treuen Spielerschaft und auch weil Bethesda zugehört hat auf das Fanfeedback, über die Zeit echt gemausert zum guten Game. Sodass wirklich die Stimmen heute sagen, es ist ein gutes Spiel, es hat nur lange gebraucht, dahin zu kommen. Aber das ist das Letzte in der Reihe auch gewesen.
Und jetzt wird auch in 5 gewertet. Nach der Fallout-Serie war ich kurz davor, es runterzuladen. Ich war so Fallout gecatcht. Ich hab da gedacht,
nein. Das Zeitcommitment, ne?
Zeit ist so der ausschlaggebende Faktor.
Wir hier in unserem Vault, wir haben ja alle Zeit der Welt, ja. Aber wir draußen, unsere Ichs draußen in der echten Welt, die müssen dann halt schon ein bisschen stärker hingucken, was wir uns anlachen. Und ja,
leider schon.
76 ist so ein Ding, wo du halt auch Jahre verbringst und ich kann neben Destiny nicht diese, in Anführungszeichen, Zweitfreundin haben. Das geht halt einfach nicht. Es ist zu zeitintensiv und ich glaube, wenn ich es heute spielen wollte, würde es mich auch ein bisschen buggen, dass ich die Entwicklung dahin nicht mitbekommen habe. Da waren auch viele coole Sachen dabei, die dann jetzt an mir vorbeigegangen sind. Aber sei es drum. Auf jeden Fall,
die
Spiele, genau, die alle schon da waren. Und dann hat man, also Fallout 76 kam raus 2018. Und dann 2 Jahre später hat man gesagt, boah, Jungs, lasst uns mal eine Serie machen. Dann hat es weitere 4 Jahre gedauert. More or less. Und jetzt sind wir eben da, dass wir die Serie bekommen haben. Und das wurde ja letztes Jahr auch schon dann immer intensiver beworben. Und das war so der Punkt, wo bei mir die Angst eingesetzt hat. Bitte, 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 lieber Fallout-Gott, mach, dass es gut wird. Das war meine einzige Hoffnung, weil eine verpatzte Fallout-Serie, die hätte ich nicht gut vertragen.
Ja, das war ja auch, ich hatte auch so die Angst, dass die diese Stimmung von diesen Spielen überhaupt nicht einfangen können, dass die so eine, ich sage mal, Walt Disney Plastik-Quatsch Serie draus machen, wie in so einem anderen größeren Franchise, über das wir immer mal reden, wo die Seele geraubt wird. Mhm. Und dann habe ich mir die ersten Trailer angeguckt und habe mir gedacht, das sieht aber eigentlich schon ganz gut aus. Aber dann hatte ich so im Hinterkopf, wir hatten ja The Last of Us letztes Jahr.
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 2 gute Spiele, Verfilmungen oder Serienumsetzungen hintereinander raushaben? Da war ich äußerst skeptisch.
Ja.
Aber
ich auch.
Ich bin eines Besseren belehrt worden. Auch meine negative Einstellung ist ja publik. Da musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Die kam ja, wie gesagt, vor 4 Wochen raus und ich glaube, ich habe sie an 2 Tagen abends weggeguckt.
Ja, es ist auch, du willst sofort weitergucken. Es ist also wirklich, also bevor wir richtig tiefer jetzt, wo wir den Grund gelegt haben, die Foundation gelegt haben für unseren Vault, fangen wir jetzt an, die Räume auszugestalten und das Ding fertig zu bauen, indem wir über die Serie sprechen. Es gab ziemlich viel, wenn man die Spiele kennt und auch liebt, was man aus Sicht eines Fans falsch machen kann. Bei Fallout hast du eben das Triste, Traurige und Ernste in der Welt und daneben aber auch immer den Humor, den ich sehr einzigartig finde. Und das funktioniert im Spiel wahnsinnig gut, aber das in der Serie rüberzubringen mit einer ähnlichen Wirkung ist besonders schwer.
Ist Humor eigentlich, ja, Es ist eine gewisse Art des Humors, aber ist das der richtige Ausdruck?
Ja,
es ist, weil es ist so lustig. Ich sag mal jetzt mal verglichen mit Borderlands, ne, das ja viel auf sehr skurrile und lustige Charaktere
ist. Viel.
Ja. Aber bei es ist sehr zynisch, sehr zynischer Humor.
Es ist ein zynischer Humor, teilweise auch ein bisschen Ironie versetzt. Ne? Es ist, also ich muss so sagen, eine Szene aus Fallout 4 ist aus dem Spiel, die mal so ein bisschen den Kontrast in der Welt zeigt. Ich bin einfach, habe die Welt erkundet und war in einer Stadt unterwegs und bin dann in ein altes Schulgelände, da bin ich hingekommen und bin dann da reingegangen und bin in die alten Klassenräume. Und da waren dann überall diese kleinen Skelette von den Kindern, die durch die Bombe gestorben sind, ne? Und da ist mir auch beim Spielen anders geworden. Also ich bin dann wirklich stehen geblieben in dem Raum, habe mir das angeguckt und bin dann erstmal gar nicht weitergespielt, sondern habe im Kopf das erstmal kontempliert, mir vorzustellen, wenn es in der echten Welt wäre. Also das hatte richtig Impact auf mich. Ich bin da auch so ein bisschen das Wasser in die Augen schon. Das war schon ein harter Anblick. Wenn du dir vorstellst, die sitzen da eben noch so in dem Unterricht und eine Sekunde später sind von denen nur Skelette übrig, ne? Also dieses Erfassen von diesem Wahnsinn, das ist die eine Seite von den Fallout-Games, diese wirkliche Krassheit von dem, was diese Bomben anrichten.
Sehr hart, ne? Die Spiele waren immer alle ab 18. Die ersten zwei, glaube ich, aber die anderen waren dann immer alle ab 18.
Ja, und dann kommst du in das Add-on Yuka World, also quasi ein Freizeitpark, so wie Disneyland, wo du auch Mutanten und Gegner hast, aber immer im Kontrast mit diesen lustigen Cappy und Co., die dir die ganze Zeit lustige Melodien spielen auf, hier ist alles für Kinder. Und da wird dir teilweise auch anders, ja. Und die schaffen das halt, diese ernste, triste Trostlosigkeit dieser Welt, diese Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die in den Kontrast zu stellen mit dem, was vorher da war. Und diese Mischung teilweise, die ist unfassbar anziehend und begeisternd. Interessant ist übrigens auch, wir alle lieben den Fallout 3 Soundtrack und auch den Fallout 4 Soundtrack und der Einar Zur, der den geschrieben hat, auf Klavier. Also ich muss dazu sagen, mir ist aufgefallen, dass der Vierer Soundtrack ein bisschen anders klingt als der Dreier. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist es denn nur, was das so anders klingt? Weil er klingt sehr ähnlich. Wo ist der Unterschied? Und da wurde auch der Komponist darauf angesprochen und der sagte, ja, er hat nur an einer entscheidenden Stelle einen Mollakkord in einen Durakkord geändert und das hat er deswegen gemacht, weil er dem Ganzen einfach mehr Hoffnung einatmen wollte, als Fallout 3 hatte. Er wollte, dass Fallout 4 ein bisschen hoffnungsvoller
ist. Fallout 3 ist schon trister, so von Spielern.
Extrem viel trister, ne? Obwohl es da auch diese total durchgeknallten NPCs gibt, die lustig sind, aber 4 ist eindeutig hoffnungsvoller. Und ich finde, wenn du jetzt gesamt auf die Serie guckst, um hier den Bogen zu spannen, die ist vom Feeling her für mich eher so Fallout 4 hoffnungsvoll, anstatt Fallout 3 hoffnungsvoll.
Ja, ist auch nicht ganz so hart, sag ich mal. Bis jetzt zumindest nicht. Also von der Serie muss ich sagen, es startet eigentlich so wie in den Spielen eigentlich auch immer gestartet wird. Du hast so deine Vault. Ja. Und das ist in den Spielen ja auch immer so, dass du irgendwo aus deiner Vault rauskommst, dann dein Charakter ist das blablabla.
Es startet sogar ein bisschen früher immer, ne? Also ich weiß, ich kann jetzt wirklich nicht mit Sicherheit sagen, ob es bei allen so war, aber nee, nicht, es war definitiv Blödsinn. Es war nicht bei allen so, aber beim Dreier, Vierer, da ist es doch auch so, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber dass du erstmal zu Hause bist, im Jahr, was, 2077 oder so, ne? Und da kommt dieser Voltec-Vertreter an der Tür vorbei und du machst noch dein normales Familienleben, stellst dann irgendwann dich vor den Spiegel und da beginnt dann die Charaktererschaffung.
Beim Dreier warst du sogar ein Kind.
Ja.
Säugling am Anfang.
Genau. Und beim Vierer warst du dann die Person, dann kommt noch die Flucht zum Vault, da geht's runter, Bomben fallen und dann bist du als jüngere Person wieder im Spiel da, während du dein Leben in der Vault lebst, ne? Auch ein bisschen lernst und spielerisch in der Schule, in dem Vault und so weiter und so fort, schaltest du dir dann oder wählst du dann auch vor diesem Hintergrund deine Perks und deine Fähigkeiten aus. Ne? Das haben sie alles in die Spielwelt integriert, damit das irgendwie sehr organisch oder so sich anfühlt. Ne? Also nicht, dass du wie bei anderen Spielen vorher erstmal nur Charaktereditor hast, da klickst du alles ein, dann geht's los, sondern sie haben es versucht, im Spiel zu machen. Ja. Egal, zurück zur Serie.
Ja, und du hast im Endeffekt die Vault 33. Das ist so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, wo so die Story irgendwo oder einer der Story-Stränge seinen Anfang findet. Man hat ja mehrere Protagonisten, der ihre Story oder man nennt es jetzt mal in dem Kontext sogar vielleicht Quest, du irgendwo mitverfolgst, obwohl sie die wirkliche Quest macht eigentlich nur die Hauptdarstellerin.
Ja.
Und man hat verschiedene, drei, vier verschiedene Blickwinkel, die genauer betrachtet werden, gerade bei dem einen hat man dann auch nochmal so den Blick, was war vor dem Fallout. Und das ist auch erzählerisch ganz gut gemacht, dass es umso weiter die Serie voranschreitet, umso konkreter sieht man, was ist denn da alles vor dem Fallout passiert, bevor das wirklich dann
Ja.
dazu kam. Und diese Serie spielt ja dann auch, oder die Hauptstory spielt ja dann 200 Jahre nach dem Fallout,
Ja, genau.
nachdem das passiert ist. Und da eigentlich hauptsächlich aus der Sicht einer einzigen, ja, Waldbewohnerin, ne? So, ich
Genau.
kann mal sagen, ist das der Haupthandlungsstrang oder
Also,
eher der vom Ghoul? Ich würde es ja schwierig zu sagen, ne?
prinzipiell der sozusagen die Hauptqueste, ja, die uns durchs Spiel führt, das ist ja die Suche nach ihrem Vater, also dem Vater von der Lucy, von der genialen Lucy. Und jahrestechnisch sehen wir die ersten Szenen im Jahr 2077, dann vergehen 219 Jahre und die Serie spielt dann im Jahr, ich glaube, 2296. Und ja, Hauptquest ist quasi Lucy auf der Suche nach ihrem Dad, um den sozusagen zu retten. Und dann gibt es nebenbei, müssen wir mal so langsam einführen, gibt es eben auch noch einen sehr coolen Darsteller, den Cooper oder auch der Ghoul genannt. Das ist auch einer, den wir am Anfang in der Vorgeschichte sehen, ne? Also wenn es anfängt, sind wir erstmal mit Walton Goggins, der fantastisch in die Rolle passt, unterwegs.
Muss ich kurz einhaken, hatte ich am Anfang nicht geglaubt, dass das funktioniert. Und ich hatte auch bei dem ersten Trailer gedacht, das wäre Seth MacFarlane, der Ghoul. Der,
Es
guck dir
war.
den mal an, der sieht ihm ultra ähnlich. Und da habe ich erst dann gesehen, okay, das ist ja der Walton Goggins. Viele kennen den ja aus The Hateful Eight zum Beispiel, ne?
Ja, oder aus The Shield und so weiter und so
Genau.
fort. Das ist ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob Steve, aber ich glaube, mit The Shield ist er so richtig bekannt geworden. Und danach ging es für ihn eigentlich steil vorwärts in der Karriere, ne? Also seit der Goggins einmal auf die Bildfläche kam, seitdem geht es für den richtig ab.
Ich kann sagen, ich
Und
kannte den hauptsächlich nur aus The Hateful Eight. The Hateful Eight, sag mal.
genau, so meine Erinnerung an ihn kam aus The Shield, wo er dann halt auch einen sehr umstrittenen Charakter spielt, der aber auch gleichzeitig genial ist. Und ich hatte irgendwie gleich das Gefühl, oh ja, das wird gut funktionieren. Und er hat dann auch, ja.
Ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, dass der das so gut hinkriegt. Also hat mir wirklich unterm Strich dann sehr gut gefallen.
Ja, ich hatte sehr hohe Erwartungen an ihn, so wie an alles auch, aber die hat er auch komplett erfüllt, weil er dem Ghoul eben einfach unglaublich viel Leben einhaucht. Und ja, ich weiß nicht, du ist ja durchaus eine Person, die man auch nicht leiden kann, ne? Wo man sagen kann, oh Mann, was ein Penner oder so. Aber du bist irgendwie für und mit ihm und gleichzeitig denkst du dir, oh, was ein Typ. So eine interessante Mischung, ne? Weil der ja auch nur seiner eigenen Agenda folgt, die ihm wichtiger ist als alles andere. Also sehr spannend auf jeden Fall, ja. Und überhaupt, wie es schon losgeht, wie das Leben in dem Vault gezeigt wird, das ganze Feeling, die Kostüme, die Kulissen, alles funktioniert einfach unglaublich gut. Ja, das Szenenbild, alles.
Du hast ja generell in Fallout hat man ja ganz viele verschiedene Fraktionen oder verschiedene
Ja.
Gruppierungen, Minutemen, die wollen jetzt hier neu über die stählerne Bruderschaft. Dann halt, ich
Genau.
sag mal so generell die Vault-Bewohner, die tappen ja da auch immer mal rum halt, ne? Die ist dann die direkt aus einer Vault gekommen sind. Du hast Caesar's Legion etc. pp. Halt, ne? Und hier werden
Ja.
halt hauptsächlich so drei Gruppen, sag ich mal, obwohl ich den Ghoul jetzt nicht als Gruppe bezeichnen würde. Der ist ja mehr so der Outlaw, so busy Western-Style. Du hast die Lucy
Genau.
als Aushängeschild einer Waldbewohnerin, was auch in der Serie super oft gezeigt wird, dass so die normalen wie nennen sie die normale Welt? Jetzt denke ich gerade.
Das
Weißt
Wasteland oder
Wasteland, genau.
ja,
Die normalen
die Ödnis,
Wasteland-Bewohner,
ja.
Ödland-Bewohner, die ja jetzt für voll nehmen. Und dann hast du ja noch so diese stählerne Bruderschaft. Das ist ja so der dritte Handlungsstrang, wo es um
Genau.
den Aaron Morton geht, der den Maximus spielt.
Maximus.
Und diese stählerne Bruderschaft ist auch so ein bisschen, wie kann man das erklären, wie so Ritter in so Power-Rüstung, also so
Also
Hightech-Rüstungen,
man kann,
so
glaube ich,
rittermäßig
sagen,
angelegt, ne? Die
es
haben ja Paladine und so dann immer noch.
genau, Also es ist im Prinzip eine militärische Fraktion, ne, die einer strengen Hierarchie folgt und die sich alle eben mit diesem Ritterkult umgeben und deswegen auch die Namen vergeben, ne, als wie du es gerade eben genannt hast. Und die sind
Erinnert
natürlich.
einer immer so ein bisschen an Warhammer, so die Astratus-Kalle, so ein bisschen, ne?
Ja, genau, die sehen so ein bisschen wie diese Space Marines aus oder so, würde ich jetzt auch
Ja,
sagen, ja.
Space Marine in Alt.
Genau, und ja, also genau, das sind die Fraktionen, mit denen man spielen. Es gibt hier irgendwie keine Railroad oder Minutemen, wobei ich es super witzig fände, wenn die Minutemen irgendwie später nochmal auftauchen würden. Es sind welche, die kennt man aus Fallout 4 und man liebt sie und hasst sie gleichzeitig.
Ja.
Stählerne Bruderschaft ist halt vor allem deswegen cool, weil die halt natürlich einen total unverkennbar geilen Style haben, ne? Mit ihrenRitternamen und ihren Rüstungen und Fluggerätschaften, die ja im Prinzip die einzigen sind, die sich fliegend fortbewegen können, ne? Die noch
Die
über
einzigen
solche
auch die
Technologie verfügen.
Technik überhaupt benutzen. Und ich glaube,
Genau.
ihre Hauptthematik ist ja auch, Technik einzusammeln, ne?
Genau, also die wollen sozusagen ja sich das aneignen.
Aber auch da ist auch, und das hat man ja in den Spielen super viel, es gibt nicht wirklich viel Schwarz-Weiß. Also das sind jetzt nicht per se die Guten halt, ne?
Nee, nee,
Teilweise
nee.
ganz im Gegenteil sogar. Also die haben auch
Das
so ihre
stimmt
eigene
doch.
Agenda, die sie da durchführen. Auch immer ein
Ja.
bisschen streitbar, ne?
Ja, also, ja, auf jeden Fall, ihre Agenda ist streitbar. Was ich halt interessant bei denen finde, die sind irgendwie so, also die sind ja, ich sag's jetzt mal so, fast schon religiös, ne, mit
Ja.
ihrem Militärtum, was sie da
Ja, das
betreiben.
Paladin-Thema halt, ne?
Ja, genau. Also die leben das halt auch hart, so diese Ideologie, die sie machen. Auf der einen Seite haben sie natürlich wenig Verständnis für Abweichler oder für Leute, die auch mal anderes Gedankengut vertreten oder vielleicht eine freiere, freundlichere Ansicht von der Welt haben oder das Ganze auch irgendwo anders hinführen wollen, um nicht so ein elitärer Verein zu sein. Ja, das ist eher ein bisschen schwierig mit der dunklen Bruderschaft.
Ein bisschen
Irgendwie
schwierig. Gut ausgedrückt.
kann man schon sagen. Also
Ja.
ja,
Und dann
und
hast du im Endeffekt so die Hauptstory, wie wir es ja gesagt haben, ist dann dieser Vault, in dem die Lucy und ihr Vater und Bruder und ganz viele andere
genau.
interessante Charaktere leben, werden dann irgendwann von Raidern, also auch so von so Outlaws aus dem Westland überfallen.
Die sich sozusagen in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal trojanisches Pferd, ne, die also
Ja.
sozusagen, die sind, man muss dazu sagen, der Vault 33 ist dann mit dem anderen Vault so aneinander geschlossen, ne? Gibt es auch nicht immer, dass zwei Vaults so nebeneinander
Zwei
sind.
sogar.
Genau.
Sind zu dritt zusammengeschlungen.
Richtig, sogar zu dritt, genau. Und das gibt es jetzt auch nicht super oft, so eine Konstellation. Und das sind dann halt eben die aus dem anderen Vault, also diese dann rüber zu sich einladen. In Wirklichkeit sind es gar nicht die Bewohner von diesem Vault, die wurden schon platt gemacht, sondern die tarnen sich so, die Bösewichte, und kommen dann in diesen Vault. Da wird eine schöne Veranstaltung gemacht, wo sie zusammen essen, trinken und naja, dann geht halt alles south.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, diese Vault, in der die sind, oder diese Hauptstory Vault, die sich auch immer weiterentwickelt, wo man erst im Laufe der Serie immer mehr die Hintergründe mitbekommt, was ich super spannend fand, muss ich sagen. Aber
Absolut.
das wäre so die Vault gewesen, Tobi, aus der du hättest kommen können. Also bei der Lucy
Nee.
habe ich schon oft gesagt, oh, Tobi hat Verwandtschaft in der Vault, weil gerade wenn die dann rauskommt, das ist so. Ich würde
Ah.
mich jetzt so charakterlich so als Wasteland-Bewohner sehen, der so den Abfuck des Lebens ausstrahlt. Und dann
Aha.
kommt der pfeifende Tobi mit seiner E-Zigarette um die Gegend gelaufen. Alles steht in Flammen und du hast
Okidoki.
einfach nur gute Laune, weil der Briefträger gerade mit Fallout irgendwas geklingelt hat.
So ungefähr.
Und die Lucy, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber die
Na
Lucy, die hat
gut.
mich öfter schon an dich erinnert. Muss sagen, du, so dieses Grundauf-Positive.
Ja,
Die ist ja ein
das.
bisschen naiv, das würde ich jetzt nicht sagen bei dir, aber
Ja,
sie
dieser
sieht immer das erstmal
Grundoptimismus.
Grund, ja genau, dieser ekelhafte Grundoptimismus.
Es ist wirklich so, das war auch so eine Sache, die mir ganz wichtig war bei der Serie. Der Vault-Bewohner, der da rauskommt, der muss eben auch ein Vault-Bewohner sein. Der muss diesen typischen Optimismus, der den da immer indoktriniert wird, weil, ich meine, die darf man ja auch nicht vergessen. Vault-Tec indoktriniert die Leute ja schon ziemlich hart, die in so einem Vault leben, ne?
Ja, das war so
Die
ein heile
haben,
Welt-Wall, in der die war. Das war so ein bisschen
genau.
auf Farmer gemacht. Und da war alles Friede, Freude, Eierkuchen
Da war alles
drin.
Friede, Freude, Eierkuchen und Vault-Tec belehrt die Leute ja auch. Also die ganzen Schulungsmaterialien, das, was die Kinder lernen, also die Kita-Bilderbücher, später dann die Schulbücher, all das ist ja auch von Vault-Tec überarbeitet worden und nicht einfach irgendwas, was die Lehrer für gut empfinden, sondern es folgt alles einem fort gegebenen Kurs, die Leute da auf Kurs zu halten und eben dafür auch zu sorgen, dass der Vault, wenn es denn für diesen speziellen Vault gewünscht war von Vault-Tec, am Leben zu erhalten, ne? Oder zumindest so lange, bis dieses Experiment durchgeführt ist, ne, um Daten zu sammeln. Und aus dieser, mit dieser Prämisse, dass du jemanden hast, der so indoktriniert ist, nur die heile Welt kennt, auch keine Ahnung hat, was rauskommt, der also wirklich wie ein Neugeborenes ist, wenn es die Welt betritt, das musste für mich dieser Charakter oder dieser Schauspielerin verkörpern. Und das hat die Ella Purnell hier einfach so großartig gemacht. Das ist so geil, wie die da rauskommt und einfach keine Ahnung hat, wie die echte Welt läuft, ne? Und ja, da gibt es dann Konflikte, wo die Leute
aber
die
Waffen sonst sehen, auch wissen halt, ne?
Also, ja, sie kann es nicht wissen. Sie wurde ja immer behütet.
Sie schätzt ja auch alles falsch ein. Also die hat ja diesen
komplett
Tobi-Grundoptimismus, wie wir es eben schon genannt haben. Und sie kommt irgendwo hin, wo jeder Zuschauer oder jeder, der von mir aus dabei wäre, sagen würde, um Gottes Willen, was ist denn hier los?
Genau.
Und sie kommt da mit einer Rutzpe.
So, hallo,
ist, hallo,
da bin ich. Ja, und das ist so, wir können das ja antizipieren. Wir sehen was und können dann einschätzen, oh, mit den Leuten ist nicht gut Kirschen essen. Und die geht rein und sagt, oh, ihr habt da leckere Kirschen. Ach, wie cool. Habe ich ja schon ewig nicht mehr in echt gesehen. Ach, darf ich da eine haben?
Also ich denke, auch deine Lebenszeit in so einem Wasteland wäre sehr kurz.
Ja gut, ich habe ja gewisse Vorkenntnisse. Das heißt, sie wäre wahrscheinlich kurz, aber länger als die von Lucy. Und obwohl, die schlägt sich ja auch
ganz gut. Du hättest halt, das haben sie ja bei Lucy auch im Nachhinein berechnet, wie stark ihre Werte sind, ne?
Nee, ja, super gilt. Geil.
Bei dir wäre auch 5 Punkte in Intelligenz, nee, was höchste 10? 9 Punkte Intelligenz, 11 Punkte Glück. Fertig.
Ja. auf jeden Fall der Luck-Wert, den man eigentlich irgendwie für gutes Loot braucht oder so.
Ja,
ja, das stimmt. Ich fand das auch so geil, weißt du, da kommt dann sozusagen, sie macht ja das Beste mit ihrem Wissen, das sie hat aus den Situationen, aber sie kann halt teilweise überhaupt nicht einschätzen, was passieren wird und nutzt dann das Wissen, was sie gelehrt worden ist, einfach nur Konflikte vermeiden, Kompromisse schließen, optimistisch bleiben, hoffnungsvoll, und dann schießen die Leute es erstmal fast aufeinander und sagt sie, hey Leute, bleibt doch mal alle cool, lasst uns doch mal reden drüber, ja, und er sagt dann irgendwie nur, we don't talk in the wasteland, ja, we solve our problems differently, und einfach so zu sehen, wie sie dann überrascht ist davon. Diese
Geschichte ist auch so geil, wenn das dann immer in diese in ihre Vault zu, also sie hat, macht ja dann so einen Progress auch mit, ja, wo man sieht, sie verroht immer mehr.
Richtig.
Aber die anderen unten, die noch in der Vault drin sind, die ja dann auch einen Teil dieser Raider gefangen halten und dann immer wieder darüber diskutieren, die zu resozialisieren, und das sind doch auch nur liebe Menschen und was
das, ja,
ist. Das finde ich so hervorragend. So diese, man sieht immer, bei den Bürgermeisterwahlen, die dann da machen und alles, so die leben halt immer, obwohl das Schlimme da passiert ist, sind ganz viele Leute gestorben sind und die ja irgendwelche abgefuckten Raider eingesperrt haben,
ja,
immer noch, oh, wir resozialisieren die und lass die doch mal, wir bringen denen das Lesen bei und so.
Genau.
Und die merken gar nicht, dass das komplett falscher Weg ist, den sie da im Endeffekt, ja, einschlagen.
Die denken so, die können die auf ihr Level heben, ne, oder ja, integrieren und unterschätzen, was diese Leute hinter sich haben. Die haben nichts zu fressen, nichts zu trinken gehabt, haben sich teilweise verstrahltes Zeug reingefahren, nur um nicht an Hunger oder so zu sterben. Ne? Und die sind so bis aufs Äußerste von dieser Welt ausgezehrt worden, diese Leute, dass die halt zu allem bereit sind, um zu überleben. Und allein, dass sie noch da sind, zeigt ja, dass sie auch bisher schon bereit waren, jede Menge schlimme Sachen zu machen, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Ja. Und wir reden ja momentan nur von den menschlichen Gegnern oder Widersachern. In der Welt, wo alles mutiert ist durch die Verstrahlung, es gibt ja auch unglaublich viel Tierwesen und so, ne, die auch noch gefährlich
sich in den Weg stellen. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist genauso wie im Spiel, du kannst nirgendwo hingehen, du kannst mit niemandem reden, ja, ohne dass du nicht Angst haben musst, dass dich irgendeiner töten will. Und da ist es im Endeffekt auch so. Also selbst so vermeintlich positive Begegnungen sind es meistens nicht, also im Spiel nicht und hier in der Serie auch nicht. Und eigentlich ist diese ganze Welt feindlich.
Ja, alles, oder? Ist feindlich an ihr, ja. Sogar das Wasser.
Also alles in dem Sinn. Und jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Wir haben ja nur von 3 Protagonisten gesprochen. Eigentlich sind es ja 4, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben den guten alten Dogmeat vergessen.
Ah,
ein, wie kann da man das sagen?
Einem das Herz auf, ja.
Überarbeiteter Schäferhund.
Genau.
Speziell gezüchtet und ist das genmanipuliert? Nee, kann man das sagen, genmanipuliert?
Weiß nicht. Nee, das.
Ja, also ein verbesserter Schäferhund. Obwohl, das muss man bei einem deutschen Schäferhund noch erweitern, man weiß es nicht. Aber sie haben es gemacht. Und das ist ja eigentlich der vierte Protagonist, ne?
Ja, es ist der vierte Protagonist und auch einfach super süß. Ich meine, wenn man das Spiel spielt, das Vierer, er wächst dir halt so ans Herz. Und das ist, Dogmeat war so viele Stunden mein Begleiter da, den wieder.
War der nicht auch schon beim Dreier dabei?
Ich glaube nicht. Lass mal.
Bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber ist ja wurscht. Also man hat quasi noch so diesen.
Also ich glaube, so er ist in vier. Also vielleicht irre ich mich auch, aber ich würde sagen, er war nur in vier. Nämlich der Unterschied war der, du warst ja immer allein im Wasteland unterwegs und viele Spieler hatten den Wunsch, ich will hier nicht temporär noch so einen Begleiter haben, ich will irgendwen, mit dem ich das zusammen erleben kann. Und dann gab es ja damals auch die erste Vorstellung von dem Hund und dann immer dieses berühmte Poster von Fallout 4, ne, wo du ihn da mit dem Hund siehst und der hat sich quasi ab Sekunde 1 in die Herzen aller Fans gespielt.
Ich hatte den immer dabei. Ich bin auch nie in so einer blöden hier Bruderschaft, Stahlrüstung oder so rumgelaufen. Ich war immer so ein bisschen wie der Ghoul, immer mit Cowboyhut unterwegs, Trenchcoat am besten. Und immer den Hund dabei. So habe ich eigentlich die Spiele angegangen. Deshalb finde ich auch ganz cool, dass der Cooper eigentlich, der Ghoul, da genauso unterwegs ist. Sehr rigoros, so war ich aber auch in den Spielen. Und ich finde so die Konstellation von diesem Maximus, also dem Kollegen, der, ich sag mal, sich so bei der Stelle in Bruderschaft da so ein bisschen
in die Nessel setzt.
Ja, oder das auch erschleicht, kann man das so sagen.
Kann man sagen, ja,
durchaus. Auch da super, super interessante Charaktere. Man sieht dann dieses Ausbildungslager von dieser Bruderschaft und so, was da für verrückte Leute unterwegs sind.
Oh ja, oh ja.
Auch super verrückt und dann auch der Paladin, also dann der, wie nennt man das? Der Page, wie heißt der Ausdruck?
Kofferträger, was meinst du?
Ihr wisst, was ich meine. Ist er erstmal von ihm, der in diesen riesen Golfpack hinterher schleppt mit diesen komischen Waffen drin und dann mehr oder weniger sich das dann erschleicht, da selber die Rüstung zu bekommen und selber quasi als Paladin sich ausgibt, was super viele wirte Situationen nach sich zieht.
Ja. Aber vor allem, wenn man in so einem Ding feststeckt, ne?
Ja, so ein bisschen muss man sagen, hat mich diese der Aaron Motten, der Schauspieler, dann diese ganze Maximus-Geschichte, hat so ein bisschen was vom Finn von den unsäglichen Star Wars-Teilen, ne?
Ja, richtig. Ich habe komplett unabhängig von dir irgendwie auch diese Verbindung gezogen. Das ist ganz interessant, ja. Er ist irgendwie da, er ist sehr viel präsent, aber man ist nicht so.
Er ist halt auch viel trottelig, halt, ne? Das ist ja bei dem Finn. Trottelig ist zu viel, also unbeholfen.
Er ist unbeholfen, halt, ne? Das finde ich aber gar nicht schlimm. Irgendwie, wenn ich überlege, was ich für andere Sachen sehen kann in der Serie, mich interessiert halt dann viel mehr, was bei Lucy los ist. Mich interessiert viel mehr, was beim Ghoul und Co. los ist. Ich, für mich persönlich hätte Maximus ein bisschen weniger Sendezeit haben können.
Übrigens, das Wort, das ich gesucht habe, war Knappe.
Knappe.
Eine Page. Er ist ja der Knappe, des Paladin.
Ja, richtig, genau. Und er schleicht sich dann, die Pseudo-Paladinschaft.
Und dann muss man sagen, dann ist ja ganz cool, dass er, also sie denken ja dann, er wäre der Paladin, also der, ich weiß gar nicht, wie der Original hieß.
Er gibt sich ja auch aktiv als der aus, ne?
Ja, genau.
Also er versucht gar nicht.
Das er tut ja dann so, als wäre er selber tot und dann schicken sie ihm ja einen neuen Knappen, der sein Verbitteres der Widersacher in dem Ausbildungscamp war, der ihn nur gemobbt hat, der super super dämlich ist so der Kerl. Ja. Und auch so die Geschichte Thaddeus. Ich gebe dir voll ganz recht, diese Stille in der Bruderschaft hätte ich viel, viel weniger gebraucht. Mhm. Aber es hat so seine Daseinsberechtigung. Dann hast du ja auch noch über den Dogmeat, der ja dann, also diese ganzen Handlungsstränge führen ja dann immer wieder zusammen, gehen so ein bisschen auseinander, führen zusammen, überschneiden sich. Im Endeffekt merkt man dann auch am Schluss, die haben so eine Gemeinsamkeit auch alle zusammen. Mhm. Und dann auch dieser Handlungsstrahl vom Dogmeat, das sind ja Vault-Tec-Mitarbeiter immer noch, ne? Wie heißt das Neue? Dieses Labor, wo der ausbricht mit dem anderen zusammen?
Weiß gerade nicht.
Es ist ja immer noch Vault-Tec, ne?
Ach so, ja.
Ja. Also das sind ja nicht unbedingt die Guten. Und er.
Ach so, ja.
Er wird von einem Wissenschaftler wird der Dogmeat quasi gerettet und dann brechen sie oder hauen zusammen da von dieser Vault-Tec-Laboreinrichtung ab und haben auch so ihre Quest, die sich dann wieder mit den anderen irgendwo überschneidet, was zu, auch so zu ultra-wirden Themen führt.
Ja.
Und ja, also diese, man hat so ganz viele kleine Handlungsstränge oder so drei, vier, die dann führen dann immer zusammen. Dann merkt man, okay, der hat mit dem eigentlich da schon eine Origin zusammen. Und so, ich finde es super interessant auch geschrieben. Das muss man wirklich sagen, ne?
Ist es auch. Also das Schöne ist, also ich meine, man hat ja immer bei den Fallout-Spielen so eine Hauptquest, aber vor allem auch wahnsinnig viele Nebenquests. Und oft ist es so, dass die Nebenquests in den Spielen jetzt der eigentliche Star sind, weil die sehr interessant sind. Grundsätzlich ist es auch so, diese ganzen Fraktionen gibt es in den Fallout-Spielen auch. Und du kannst für alle erstmal Missionen machen, aber es kommt immer so ein Punkt, an dem du dich entscheiden musst, mit wem du jetzt wirklich kooperierst. Und dann werden andere Missionen bei den anderen Fraktionen gesperrt. Also, ne, das ist ja so ein bisschen typisch für das Spiel. Und in der Serie ist es auch so, du kriegst halt viele Einblicke in die verschiedenen Facetten der Welt, was ich ziemlich cool finde. Ne? Und es ist, ja, wie soll ich sagen, sie versuchen nicht nur kurz so eine dystopische Near Future, oder so near ist es dann ja auch nicht mehr, Geschichte zu erzählen, so eine apokalyptische, sondern sie versuchen halt, und das ist das, was ich an der Serie auch so besonders mag und auch sehr lobe, diese Welt so lebendig zu machen, ne? Durch so viele, viele Kleinigkeiten, ne? Sei es ein mutierter Fisch, der sehr gefährlich werden kann, irgendwie in einem kleinen See oder sowas, dass man Eindrücke bekommt, wie ist denn diese Welt? Und aha, und sowas gibt's hier auch, oh mein Gott, ja? Und man versteht, je länger man oder je weiter man die Serie guckt, umso mehr versteht man, warum, wie das Leben in so einem super netten Vault wie dem, in dem die Lucy war, der Kontrast, weißt du, zwischen diesen Welten, der wird immer größer, je mehr du siehst, weil du halt immer mehr verstehst, was da draußen los ist, wie hart diese Welt ist, dass du alles dir irgendwie erkaufen und erhandeln musst, um da auch nur irgendwie überleben zu können und dass es auch einfach Schicksale gibt, wie den anderen Ghoulen, ne, für die es keine Zukunft mehr gibt. Die da einfach vor sich hingefault sind und irgendwann jetzt ihren Verstand verlieren werden und auch wissen, dass das Ende auf sie zukommt. Ich meine, unser Hauptghoul hat ja auch nur die 200 Jahre überlegt, weil er eben ein Ghoul ist, ne? Sonst hätte er das ja gar nicht schaffen können, so lange zu leben. Ja. Und er nimmt ja auch immer wieder Tabletten. Warum nimmt er die und warum oder so ein Mittelchen? Das braucht er, damit er nicht weiter ghoulisiert, ja? Damit er also nicht auch irgendwann zu einem wilden Ghoul, nennt man es dann, wird. Also jemand, der seinen Verstand komplett verloren hat und eigentlich nur noch so ein Critter ist. Also, oder nur noch so ein
gutes,
Wesen.
So wie Ghoul Zombies ist, sind die ja mehr oder weniger, ne?
Wie ein Zombie, genau. Und er hat eben so eine Medizin, die er immer nimmt, die diesen Verfallsstatus aufhält. Er weiß natürlich auch, dass er das nicht unendlich weit machen kann, aber immerhin hat er das 200 Jahre geschafft.
Ja. Und da muss ich halt sagen, wir haben jetzt ja mal so ganz grob, wahrscheinlich auch viel zu konfus, die Serie überrissen, aber so konfus stellt sie sich auch dar. Also wenn man sich da drauf einlässt und das guckt, so wie wir eben von den Protagonisten und den Handlungssträngen und der Origin Story und was dem Worldbuilding hin und her gesprungen sind, macht die Serie das eigentlich selber auch.
Stimmt.
Also sie hat, und das fand ich eigentlich das Interessante im Vergleich zu vielen, vielen anderen Serien, sie hat keine so stumpfe, wir gehen jetzt von A nach B, dann gehen wir von B nach C, dann gehen wir von C nach D, bla bla bla. Sondern sie springt immer hin und her und sie zeigt immer, da passiert dies, da passiert das, da passiert das. Und es ist auch so ein bisschen wie bei Westworld, wer das gesehen hat, die habe ich auch sehr geliebt, die erste Staffel. Das hat mich super viel daran erinnert, weil du auch so viele verschiedene Ebenen hattest und verschiedene Protagonisten.
Oh ja.
Sie springt immer hin und her und es hat so ein, du weißt, irgendwas im Hintergrund passiert hier, was nicht unbedingt erklärbar ist, ist der da auch. Du hast ja so eine Hintergrundstory, die sich nach und nach entwickelt zu diesen ganzen Themen, die da rundherum sind, zu jedem seiner eigenen Story. Und es macht das einfach super kurzweilig, fand ich. Also so eine 45-Minuten-Folge oder knappe Stunde, sag ich mal, geht ja da jede Folge. Die gehen rum wie nix.
Für mich hat sich jede Folge gefühlt wie 5 Minuten angefühlt. Du willst immer nur mehr, mehr und mehr. Also die erste Staffel hätte auch gern doppelt so viele Folgen haben können. Die hätte ich auch eingeatmet und wäre weiter glücklich gewesen. Vielleicht ist die Portionierung so gut. Wir sind jetzt richtig hart angefixt und können eigentlich Staffel 2 kaum noch erwarten. So erfolgreich, wie die ganze Serie ja insgesamt ist. Das muss ich auch dazu sagen. Ich wusste natürlich, dass Fallout für Fallout-Fans ein Riesending wird und wir lange drauf gewartet haben. Und dass es auch viele Leute im Science-Fiction-Bereich gibt, die sagen, ach ja, davon habe ich schon mal gehört, das gucke ich mir an. Aber dass sie das dass sie so einen Erfolg daraus machen, dass es irgendwie in aller Munde ist, ne? Also schon wirklich Internet voll davon, da haben sie echt was geschafft, ja, das Ding dahin zu bewegen. Weil das auch nicht für jedermann ist, ne?
Genau. Ja, das Verrückte ist ja, und das ist ja dasselbe wie bei The Last of Us, du brauchst das Spiel nicht gespielt zu haben oder die Spiele nicht gespielt zu haben, um Spaß an der Serie zu haben.
Absolut. Ja, das ist auch auf jeden Fall gut, dass du es erwähnt hast. Das ist ein krasses Achievement, dass man diese ja eigentlich über, ja, weiß nicht, 20 Jahre gewachsene Spielwelt es schafft, in 8 Folgen, die unglaublich schnell rumgehen, den Leuten nahe zu bringen, die Leute reinzuversetzen, ohne Vorwissen das mitnehmen zu können, Spaß dran zu haben, ohne dann irgendwie, also, oder es zeigt sich eigentlich so, wenn du Fallout-Spiele gespielt hast und dich mit dem Thema schon beschäftigt hast, findest du überall in der Serie Easter Eggs oder Sachen, die umgesetzt wurden, sagst, ach, wie geil haben sie das umgesetzt, wo du schon dich gefragt hast, wie sie das vom Spiel in die Echtwelt oder in die Live-Action-Welt holen. Das haben sie halt großartig hinbekommen. So hast du als Fallout-Spieler einen Bonus, weil du in der Serie ein bisschen mehr sehen kannst als jemand, der diese Vorkenntnisse nicht hat. Aber wenn du die Vorkenntnisse nicht hast, fehlt dir nichts.
Ja.
Das ist halt auch super geil. Das muss man erstmal hinbekommen. Also Fanservice und gleichzeitig neue Leute dafür interessieren, die dann vielleicht jetzt auch die Spiele spielen. Wir sehen zum Beispiel, seit die Serie gelaufen ist, hat Fallout 76 einen enormen Spielerzuspruch
bekommen. Ich habe auch im privaten Umfeld jetzt schon, wenn wir da über diese Serie gesprochen haben, gab es schon oft das Thema hier, was gibt man eine Empfehlung ab, mit welchem Fallout fange ich schon an?
Die das schwierig.
Also, wo jetzt die Serie hier, quasi, wie du ja sagst, mit Fallout 76, triggert, hier, ich will mal eins von diesen Spielen spielen. Ich habe die früher nie gespielt. Ich finde die Welt so faszinierend. Und deshalb gab es ja auch bei The Last of Us, nachdem die Last of Us-Serie raus war, sind ja die Spieleumsätze explodiert bei denen, ne?
Ja, total.
Fallout 76, wie du gesagt hast, sind die Spielezahlen nach oben geschnellt. Ich habe jetzt keine Zahlen, entschuldigt. Aber oben geschnitten. Die haben das auch clever gemacht, gleichzeitig wie zum Serienstart gleich mal das Spiel billiger gemacht. Dass du noch einen einfacheren Einstieg hast.
Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, aber ich gucke es jetzt einfach mal spontan nach, weil es eigentlich ganz interessant ist. Und zwar auf Steam kannst du ja gucken, wie viele Spieler gerade ein Spiel spielen. Und was schreiben sie hier? Sie sagen, dass sie sogar einen neuen Rekord bei den Spielerzahlen erreicht haben, der auch schon wieder übertroffen wurde, fast 40.000 gleichzeitige Spieler. Also Serie kam raus und dann ging es gleich richtig ab. Ja. Also das war vorher vielleicht die Hälfte der Spieler, die das dann mal regelmäßig gespielt haben. Also da es ist wahnsinnig, es hat das Spiel riesig nach vorne gemacht
mit Spielern. Die Nachfrage nach der Staffel 2 ist wirklich sehr groß, was man so hört.
Oh ja.
Du hast jetzt diese Story ist jetzt ja auch zu so einem Punkt gekommen, wo ich jetzt auch zwar schon gesagt habe, hätten wir das jetzt so früh schon diese Technik und so da einführen müssen, gehört halt zur Story. Aber ich glaube, alles, was in dieser, also du kannst ja das nicht auserzählen in dem Sinn, weil du kannst ja so viel in diese Welt reinpacken, so viel Storys da reinpacken, wie wir es ja auch in den Spielen hatten. Du hast ja in den Spielen hunderte von Stunden, wenn du das kumulierst, Hunderte von Stunden Story und Content und verrückte Charaktere, verrückte Situationen, das können die ja alles abarbeiten. Also du kannst da über Jahre, es wird nicht so werden wie Game of Thrones, jetzt sag ich mal, ne? Wenn man immer wieder bei dem Beispiel ist, oder jetzt die Herr der Ringe-Serie oder hier.
Ist schon was anderes, aber
weil du halt durchgehender Plot hast, den du folgen musst. Du kannst ja machen, was du willst im Endeffekt, ne?
Was du halt so geil machen kannst, ist jetzt, wenn Lucy ihre Sachen abschließt sozusagen oder sag mal ihre Hauptquest beschließt, dann kann sie halt sofort in 10 andere Hauptquests oder Nebenquests fallen, ne? Sie könnte irgendwie den geilen, es gibt unendliche Möglichkeiten, die Fallout-Welt bietet. Vor allem spannend wäre es natürlich auch, wenn sie da auch dieses Disneyland, Nuka World oder so irgendwie nochmal reinbringen und Lucy da irgendwann hinkommt. Das wäre spannend anzugucken, die Fraktionen zu erkunden und auch die dunklen Geheimnisse der jeweiligen Fraktionen besser kennenzulernen. Fände ich auch spannend. Also es gibt wahnsinnig viele Optionen. Gerne auch viel versetzen mit tristen Bildern. Also dass man auch wieder den Schrecken von so einem Atomkrieg immer wieder vor die Nase gehalten bekommt, ist dieser Kontrast, der ist mir wichtig, den will ich haben. Und ich will auch gerne Szenen haben, die mich absolut sprachlos hinterlassen, so wie ich es im Spiel immer und immer wieder erlebt habe. Ne? Es sind auch oft die Kleinigkeiten, wie das Klassenzimmer, von dem ich vorhin erzählt habe, aber auch andere Sachen, dass du im Spiel auf ja in ein Stadtzentrum kommst oder auf beliebte Plätze und die sind dann einfach leer und ausgestorben und du siehst immer dieses Bild vor dem geistigen Auge, wie hier früher Kinder mit ihren Eltern rumgesprungen sind, ein Eis gekauft haben, was weiß ich, ein Fahrgeschäft gefahren sind oder so oder einfach shoppen gewesen waren und dann diese triste Leere und dann kommt irgendwie ein Mutant um die Ecke gelaufen, der dich wieder aus deinen Gedanken reißt und dir denkt, scheiße, ja, ich bin hier im verstrahlten Nirgendwo. Und die Serie fährt also grundsätzlich eher diesen hoffnungsorientierten Grundsatz, was auch, glaube ich, sehr gut war, um das vielen Leuten näher zu bringen. Ich fände es aber auch völlig in Ordnung, wenn das in späteren Staffeln ein bisschen mehr in die Fallout 3-Richtung rutscht. Ne? Es darf also düsterer und auch ein bisschen fieser werden. Allerdings ist es gut jetzt am Anfang, man lernt die Charaktere kennen, man findet sich in die Welt ein und dann darf sie sich ein bisschen verhärten, ja, oder gefährlicher werden. Und das wäre das Einzige, was ich mir wünschen würde für die künftigen Staffeln. Noch ein bisschen mehr von der Härte rein. Aber das, was schon da ist, erhalten.
Ja, du hast ja noch so viele Möglichkeiten mit diesen ganzen Fraktionen, die sich hier untereinander grün sind. Übrigens haben wir vergessen, eine der Hauptfraktionen, die ja hier auch immer wieder erwähnt wird, ist ja die Republik Neukalifornien, die ja als Wappenzeichen diesen Bär mit den zwei Köpfen hat, diesen Gen, verstrahlten Bär. Das ist ja so eine der Haupt, Themen, die sich dann während der ersten Staffel hier entwickeln. Aber es gibt ja noch so viele, die Kinder des Atoms und
das Institut Atoms. Und
ich glaube, diese,
das musste ich
so weiß, sagen. Ob diese Forschungseinrichtung jetzt sogar zu dem Institut gehört hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber ja, in der Richtung. Dann die ganzen Enklaven, die es noch gibt und also gibt schon super viel, was man da noch machen kann.
Allerdings, ey. Also man könnte, es gibt etliche Szenarien, die man in der Serie ausprobieren kann, die man auch einfach aus den Spielen entnehmen kann, oder man denkt sich was Neues aus, die, was man als Grundlage hat, aus dem man schöpfen kann, ist riesig groß und wird noch, glaube ich, für viele Überraschungen auch sorgen. Also ich würde ja gern was, es gab ja mal, also es gibt ja auch dieses Wasteland-Radio oder so. Ich finde es total cool, wenn sie da auch irgendwie mal den Radio-Host besucht oder so. Das sind Sachen, die
ich als Spieler wünsche. Ja gut, waren ja bei einem Radio-Host gewesen.
Waren sie?
Ja, bei dem schlechten Radios, den der da betreibt. Ach so, es fühlt sich viel an wie im Spiel. Sie kommen an verschiedene, also jeder der Protagonisten, einzeln oder zusammen, kommen an verschiedene Orte und es ist immer irgendwie crazy, was da passiert.
Oder? Ja. Das bleibt jetzt, in der Welt auf keinen Fall aus.
Ob es jetzt bei dem Roboter ist, mit den zwei Drogentrophys, wo sie, ja.
Ja.
Was macht der Roboter im Endeffekt? Körperteile verkaufen?
Ne? Ja.
Dann dieser Radiosender, von dem ich eben gesprochen habe, der mit Absicht irgendwelche Scheißmusik spielt, die ganze Zeit, und um sich rum, um sein kleines Radio-Ding, wo er drin hockt, eigentlich so wie du bei deinem Fort, das du bei Fallout 4 gebaut hast, so Verteidigungsintervalle rundherum bauen musste, damit er sich verteidigen kann von den Leuten, die vorbeikommen, weil sie den scheiß Radiosender nicht mehr hören können halt. Ne? Also das sind so viele Kleinigkeiten, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, oh, die kommen im Spiel vor oder so, aber die so stimmig mit der Welt sind, wo du immer siehst, egal wo du hinkommst, immer irgendwas ist verrückt halt, ne?
Ja, genau so ist es. Das ist ja auch das, was den Reiz oder den Charme dieser Welt so besonders aufmacht. Diese ganzen ulkigen, total durchgeknallten Gestalten. Ne? Unter anderem gehört unser Ghoul ja auch dazu als ein totaler Absonderling. Ne? Mit Supermutanten oder Mutanten wird man halt vermutlich nichts groß machen können, weil die halt einfach zu dumm sind, um die irgendwie als abtrünnigen Begleiter oder so anzuführen. Also da bin ich mal gespannt, was er noch so ja, sich ausdenken oder was sie sich auch trauen. Bisher haben sie also wirklich alles richtig gemacht. Ich bin wirklich, ich meine, man hat ja als Fallout-Fan schon eine gewisse Angst, weil das Potenzial ist zu verhauen, halt so fucking groß ist. Ne? Und deswegen bin ich ja auch umso glücklicher, oder das ist irgendwie auf der Punktebewertung, der eine Extrapunkt, der oben drauf kommt, wie so eine Art Sternchen oder Kirsche auf der Sahne, dass sie das geschafft haben. Weil das ist echt bullenschwer gewesen. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Todd Howard, also mit Bethesda selbst, war da sehr förderlich. Bei Last of Us war es ja auch eben so, dass die Leute von Naughty Dog da auch mit involviert waren. Ich weiß gar nicht, Neil Druckmann selbst. Und das sorgt dann auch, die wissen ja, wie ihre Spiele sind und was geht und was nicht geht, was falsch zu machen wäre und was gut wäre. Und trotzdem will man aber auch irgendwie, gut, jetzt nicht bei The Last of Us, aber bei Fallout schon, hier möchte man was Neues erzählen und nicht nur was Bekanntes wiedergeben. Ne? Insofern hat sich Fallout hier auch ein bisschen mehr getraut. Sie haben gutes Grundmaterial, was sie einfach hätten filmen können, zum Beispiel die Story von Fallout 4 oder von Fallout 3. Nee, sie haben gesagt, wir erschaffen eine neue Geschichte innerhalb dieser Welt, was ich genau die richtige Entscheidung finde.
Absolut.
Bei Last of Us ist es was anderes. Das darf man hier auch nicht vergleichen. Das ist genau richtig, auch was die bei Last of Us gemacht haben.
Last of Us ist ja auch von der Spielvorlage, da haben wir ja bei der Folge darüber, bei der Episode darüber auch intensiv gesprochen. Das ist ja du spielst ja eigentlich schon einen Film.
Richtig.
Das ist ja so angelegt, genau, dass du eben eine sehr dichte und atmosphärische und intelligente Story schon hast. Und hier genau, hast du ja eine Open World, die sich über keine Ahnung wie viele Folgen, also über wie viele Spiele zieht, wo du ganz viele verschiedene Fraktionen, ganz viele verschiedene, ja, wie soll man sagen, unendlich viel Story-Potenzial halt hast, ne?
Genau, ja. Du hast, also ich sag mal, die Welt von Last of Us ist ja, es gibt ja Ähnlichkeiten, ne? Also was die Dystopie angeht oder so, oder das Postapokalyptische. Bei der einen gab es halt eben die Pilze, die dafür gesorgt haben, bei der anderen waren es jetzt eben die Menschen mit ihrem Atomschlag selbst, wobei, okay, ich will jetzt nicht zu sehr in den, wo kommen die Pilze her und so, das hatten wir ja schon in der Episode Du bist, was du isst, die Pilzköpfe kommen, vom Februar letzten Jahres, ne, schon mal erwähnt.
Ja.
Und auch in der anderen Folge, das war Endzeitstimmung, Staffelfinale von Last of Us, vom März letzten Jahres, da hatten wir das ausführlich schon beleuchtet. Ich sag mal, die Entscheidung, bewährtes, beliebtes Material wiederzugeben in einem anderen Format, hätte auch sicherlich gut funktioniert. Aber es war mutig, diesen Schritt nicht zu gehen, sondern zu sagen, was Neues zu erzählen, was auch so failen kann. Weil ich meine, klar, wenn du über viele Jahre die Spiele spielst, kann es auch eben sein, dass wenn jetzt eine neue Story kommt, dass du da erstmal skeptischer bist. Ne? Und insofern vielleicht höhere, sehr hohe Erwartungen halt auch mitbringst als Fallout-Spieler, so dass es umso schwieriger wird für die Showrunner, was zu erzeugen, was zu schaffen, was dich wirklich abholt und überzeugt. Und dass das hier so gut gelungen ist, überrascht mich selbst ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das war halt vielleicht einfach mein Optimismus, der mich dahin geführt hat, und dann das Glück, dass so gute Leute die Show gemacht haben, dass das hier einfach geklappt hat. Ne? Das ist
ja.
Und mit Blick auf künftige Staffeln müssen wir eben darauf hoffen, dass die Leute, die aktuelle Staffel gemacht haben, auch zusammenbleiben, ne? Und dass nicht zu viele Leute, die da mitarbeiten, ausgetauscht werden und dadurch wir künftig in anderen, ja, was anderes erleben. Das ist bei, ja, Produktion.
Das war halt da Leute immer sehr groß halt, ne? Das hatten wir jetzt ja auch bei der ja. Master Wars 2, war ja auch schon das Thema, die Schauspieler, ob die dann alle da noch dabei bleiben können.
Genau.
Ja, dann auch in andere Projekte, jetzt ja hier auch. Ich meine, gerade die Lucy als Hauptdarstellerin hat ja da einen super Job gemacht. Die wird jetzt viel begehrter sein. Der Walter Goggins wird viel begehrter sein. Wie weit kannst du die dann da dabei halten? Ne?
Ah, das bringt mich zu meinem einzigen Kritikpunkt. Auf Meckern auf ganz hohem Niveau. Und zwar, ich bin ja auch ein riesen Kyle MacLachlan-Fan, der hier den Vater von Lucy spielt in der Serie. Und er hat mir definitiv viel zu wenig Screentime bekommen. Ne? Ja. Tauchten 3 Episoden auf. Und ich muss sagen, ich hätte einfach... Immer nur sehr kurz. Und ich liebe einfach Kyle MacLachlan. Ich muss einfach mehr von dem sehen. Und jetzt hat Lucy...
Du alles liebst.
Ja, ich weiß, es ist halt so, seit Twin Peaks oder so bin ich einfach besessen von Kyle MacLachlan. Ja, was soll ich sagen? Ich feiere den halt hart. Und die Ella Purnell, also unsere Lucy, war bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die ist mir wirklich durch die Serie jetzt erst in meinen Kenntnisbereich gesprungen, also aus dem Vault in meinen Kenntnisbereich, und muss sagen, die werde ich weiter verfolgen. Also bin gespannt, wie wandelbar die ist, was die noch so alles kann.
Hört sich auch so ein bisschen Stalker-Tisch an, du wirst die weiter verfolgen.
Nein, ja.
Von dem einen bist du besessen, die willst du weiter verfolgen.
Ihre Projekte werde ich weiter mit großer Spannung verfolgen.
Das ist so ein bisschen, das hört sich ein bisschen danach mit an. Können Sie mir mal kurz helfen, meine Couch in meinen Van zu stellen?
Nein.
Und das nächste Mal, wo mir sitzt irgendjemand in einem Loch und er soll sich mit der Lotion anreiben. Tobi, irgendwie mach ich mir
jetzt
Sorgen.
Jetzt wanderst du mir gerade aber ein bisschen weit in den dunklen Bereich des Walls, in dem ich noch nie war.
Ja, du willst zum Beispiel besessen von dem, muss ich weiter verfolgen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwann mal aussagen muss gegen dich oder für dich. Ey, da, und dass das dann alle sagen, also bei Tobi, das hätte ich ja nicht gedacht, dass der sowas macht.
Ja, also vielleicht würde dann herauskommen, dass ich absolut eine wahnhafte Twin Peaks-Besessenheit in mir trage. Und das ist, da kommt es ja auch her, Twin Peaks hat mich total zerstört und vom Hocker gehauen gleichzeitig. Und darüber habe ich Kyle MacLachlan eben so schätzen gelernt in seiner tollen Rolle dort. Und ist seitdem immer ein Schauspieler, der mich einfach in allem, was er macht, begeistert. Und ich hoffe, wenn ich sehe, dass er irgendwo mitmacht, ist es für mich eigentlich schon Pflicht, das zu gucken. Ja, einfach nur, weil ich diesen Schauspieler so gerne mag.
Aber ich denke, der wird ja in der zweiten Staffel mehr
im Mittelpunkt
stehen, oder? Jetzt gerade nach dem, was da am Ende der ersten passiert ist, ohne jetzt näher drauf eingehen zu wollen, denke ich schon, dass der mehr Screentime bekommt.
Ich denke auch, es wäre auch spannend, wie er sich mit den anderen so im Konglomerat, also mit Tochter und den anderen dann, was sich da ergibt, könnte spannend werden. Eine krasse Szene ist auch, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, wo der Kollege ihr sagt, er soll ihn dann mal zerstückeln.
Ach so, ja, der...
es hängt gerade bei mir.
Ich komme auch gerade drauf,
wer gemeint ist... Und ihr, die ihr da draußen
zuhört. Du bist ja vom Dogmeat quasi.
Ja, genau. Und ich finde es halt irgendwie, das war auch so eine groteske Szene, weißt du? Er ist so da so, ja, hey, du musst jetzt hier weitergehen, aber bitte hier schnibbel mir vorher nochmal das Ding ab. Und weil das halt so eine absolut unmögliche Situation ist. Ja. Ich meine, stell dir vor, du bist das. Könntest du das überhaupt? Ich könnte es nicht wahrscheinlich.
Ja, und dann auch noch die arme Lucy, die ja auf sowas überhaupt keinen Bock hat, ne?
Ja, und da, aber das ist vielleicht auch so ein guter Punkt. Sie ist jetzt nicht die Erste, die sagt, ja klar, mache ich okidoki, ja, sondern sie hat natürlich, also sie macht es ja letztendlich, aber eigentlich muss sie das als Person total überfordern, ne? Und das ist genau das, wo die Serie so ein bisschen das Augenzwinkern zeigt, an diesen Stellen.
Der Protagonist ist übrigens der Dr. Sigi Wilzig.
Dr. Sigi Wilzig.
Gespielt von Michael Emerson, dieser Wissenschaftler, der den Dogmeat befreit hat.
Ja, Sigi Wilzig, genau.
Sigi Wilzig, Dr. Sigi Wilzig, der auch 0,0 in diese Welt reingepasst hat. Also auch wenn wir den da rumlaufen, die denken auch, wo warst denn du eigentlich jahrelang?
Richtig. Und den Michael Emerson, den kennen wir, also wenn ich jetzt nicht komplett durch bin, den kennen wir doch von Lost ursprünglich.
Ja, also ich würde jetzt auch sagen,
oder? Lost. Ben aus Lost.
Der hat, das ist ja so ein Allerweltsgesicht, also Allerweltsgesicht. Der hat, glaube ich, einfach bei super vielen Filmen und Serien mitgemacht. Aber Lost wäre jetzt auch meine erste Assoziation zu ihm gewesen.
Ja, der hat von, was hat der gemacht? Also ich glaube, Lost, Akte X kam er irgendwann auch mal drin vor. Lost ist halt so das, was er sehr lang gemacht hat, viele Jahre, worüber man ihn auch kennt. Und da war es der Ben, hieß der, glaube ich, ne? Immer
ja,
so sehr.
Weiß nicht mehr genau, aber ich hatte jetzt auch so das Gesicht, hatte ich auch jetzt mit Lost in Verbindung gebracht, auf jeden Fall.
Hat mich übrigens auch gefreut, den wiederzusehen, weil den finde ich auch, also seit Lost cool. Und ja, ich glaube, man kann schließen, diese Welt bietet unglaublich viele Möglichkeiten für spannende Erzählungen. Sie hat einerseits die Härte und ich meine, es ist keine Serie, die du guckst, um tiefe Gedanken zu erzeugen, um über den Atomkrieg nachzudenken und seine schlimmen Auswirkungen. Das ist jetzt nicht das Ansinnen der Serie. Sie erzählt eine Science-Fiction-Geschichte, aber sie macht aufmerksam, finde ich. Also wenn man das will. Ja, man kann einfach die Serie gucken, sagen, oh geil, Action, cool, hier, lustig, tolle Leute und so. Aber man kann auch ein bisschen mehr mitnehmen, indem man versucht, sich einfach ein bisschen hier und da rein zu versetzen und das Schreckliche im teilweise lustigen und augenzwinkernden, dieser Mischmasch aus allem. Der ist die Suppe, die so verdammt gut schmeckt.
Ja.
Das ist es, glaube ich. Ach, und es ist wirklich, die Folgen sind vorbeigeflogen. Es war einfach nur
ein ganz... Man hat jetzt wirklich Lust, das einfach nochmal zu gucken. Und es ist auch wirklich eine Serie.
Ja, Mann.
Da sagst du, die gucke ich mit Sicherheit demnächst nochmal.
Ja, das wäre was, wo man auch nochmal einen kompletten Rerun machen kann. Also anstatt sich die Fallout Season 1 in 5 Minutes anzugucken, bevor man dann mit der ersten Folge der zweiten Staffel startet, könnte man die auch wirklich komplett nochmal gucken.
Ja, das definitiv. Und auch da, wie wir ja gesagt haben, jeder, der es jetzt hört, und ich hoffe, ja gut, ich sag mal, die es nicht gehört haben, sind wahrscheinlich auch nicht gesehen haben, sind schon rausgegangen wegen dem Spoiler-Thema. Aber es ist wirklich auch zu empfehlen für Leute, die mit den Spielen keine Berührungspunkte hatten bis jetzt. Der Humor ist ganz gut. Die ist eine sehr, sehr gute, sehr wertig gemachte Serie, aus meiner Sicht. Absolut. Sehr zu empfehlen.
Ja, haben
ihr Handwerk. Ich bin normal auch immer der Meckerer bei allem. Ich habe jetzt so gar keinen großen Kritikpunkt irgendwie, was mich stark gestört hat.
Tim, den Moment halten wir mal für die Zukunft fest. Also wir haben es ja auf Band jetzt, ja. Aber ich habe jetzt so gar kein Dings, was mich hier irgendwie stört. Das höre ich ja vielleicht zum ersten Mal.
Das könnte durchaus sein, ja. Müssen wir wirklich mal festhalten. Aber ich glaube auch bei The Last of Us hatte ich auch keinen großen Punkt, wo mich jetzt gestört hätte, oder?
Ich glaube auch nicht. Nur da hast du es, glaube ich, nicht so explizit gesagt.
Es gibt wohl bei mir hauptsächlich so ein Problem mit Serien von so einem großen ehemaligen Zeichentrickunternehmen, das Seelenverkäufer Serien in den Umlauf bringt. Da ist meine Kritik oftmals höher. Aber hier muss ich sagen, also ich habe mich sehr gut und erhalten gefühlt. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ach ja, es ist eigentlich schon traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Ja,
das stimmt.
Ich fand's auch cool. Meine Freundin hat ja mich immer beim Fallout-Spielen erlebt und die weiß auch, was ich damit verbinde und wie wichtig mir dieses Franchise irgendwie ist und sie musste erleiden, wie ich hunderte von Stunden im Wohnzimmer gesessen habe und gesagt habe, aber ich baue nur noch diesen Raum fertig. Aber ich muss hier an der Verteidigungsmauer noch schnell was reparieren. Da kamen Mutanten und so weiter. Das musste sie alles mitmachen. Hatte aber darüber hinaus oder darüber auch ein bisschen was von der Welt vorab ja schon kennengelernt oder auch mal bei dem einen oder anderen Quest neben mir gesessen und ein bisschen mitgefiebert. Und deswegen, sie fand die Serie jetzt als jemand, der das Spiel gar nicht gespielt hat, nur so ein bisschen Verbindung zum Spiel hat, auch sehr, sehr gut. Also sie hat sie auch gefeiert. Und das sagt mir eigentlich schon ziemlich viel. Gut, spielt natürlich auch grundsätzlich gerne Konsolenspiele oder Videospiele und ist deswegen jetzt nicht ganz so weit weg wie jemand, der gar nicht zockt. Das macht dann mal einen Unterschied. Aber hätte auch sein können, dass sie sagt, ja, die Spiele sind ganz cool, aber als Serie brauche ich das nicht. Und es war auch bei ihr ein mega guter Eindruck. Ja. Also ich glaube, ja, wenn jemand jetzt gar nichts mit Science Fiction anfangen kann, okay, dann ist es nichts für euch. Aber in allen anderen Fällen habt ihr hier eigentlich sofortigen Watch-Befehl, ja? Los!
Absolut, absolut. Dann würde ich sagen,
in den Vault und gucken.
Sind wir auch für heute mit unserem kleinen Ausflug ins Wasteland aus unserer Vault raus durch, oder?
Würde ich dir auch sagen. Wir haben es auch überlebt, erfolgreich. Jetzt noch schmeißen wir ein paar Redaways ein nach der Sendung.
Fast im Packs.
Pastimpacks noch mitnehmen, genau. Und genug Munition und ein paar Caps. Also ein paar Battle Caps. Die braucht man immer. Ja, nee. Dann? Also, wir haben, glaube ich, sehr viel Glück gehabt dieses Jahr, dass wir so schön, für Starten war es zu spät, aber dass wir es jetzt in die Finger gekriegt haben. Und was haben wir denn noch so an Aussicht für die nächste Zeit, um uns die Wartezeit auf Fallout Season 2 zu irgendwie rumzubringen? Was gibt's denn im Moment, was wir noch mal erwähnen könnten?
Was man ja auf alle Fälle gucken kann, wenn man es noch nicht getan hat, hat man ja auch schon mal angeteasert, ist das Three-Body-Problem auf Netflix.
Ja.
Verfilmung von einem auch lange als unverfilmbar giltenden Romantrilogie von einem chinesischen Autoren. Auch sehr, sehr hartes Sci-Fi. Kann man sich auf jeden Fall noch mal geben. Wer es noch nicht getan hat, kam auch so vor 2 Monaten ungefähr raus.
Genau.
Sehr crazy Sci-Fi auf jeden Fall. Da könnte ich jetzt nicht so eine gute Bewertung dafür aussprechen wie für Fallout. Auch okay, aber nicht durchgehend so positiv.
Anders aus. Also wir wollen ja heute nicht über die Folge reden. Vielleicht hängen wir die nochmal in einer der nächsten Episoden nochmal dran, um mal ein bisschen drüber zu sprechen. Auf jeden Fall glaube ich, Science-Fiction-Fans macht das Spaß grundsätzlich. Wie viel Spaß müsst ihr dann selber entscheiden? Aber grundsätzlich ist das schon eine der höherwertig produzierten Serien.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist jetzt ja auch gesagt worden, obwohl sie am Anfang dementiert wurde, jetzt werden da wohl auch nochmal mehrere Staffeln davon produziert. Ja,
Definitiv Shogun oder Shogun. Das ist eine auch sehr gute Serie, die man gerade
Da sind wir auch immer noch, da bin ich auch immer noch dran, da bin ich schon nicht ganz durchgekommen. Durch die ganzen anderen Serien, die ich eben immer gesehen habe. Aber auch da kann man eine Empfehlung aussprechen. Läuft auf Disney Plus.
Genau, Disney Plus. Allerdings eine kleine Warnung ist falsch, ein kleines Achtungsschild. Und zwar, die Serie wird vorwiegend im japanischen Originalton gesprochen und die meiste Zeit muss man Untertitel mitlesen. Was aber sehr gut ist, sehr, sehr gut ist, weil das gibt der Serie ganz viel Atmosphäre und wäre blöd, wenn man eine Synchronisierung stattdessen hätte. Also
Macht
ist gut
aber auch
so.
so ein Stück weit anstrengend. Also dadurch, dass ich bin jetzt auch so in der Mitte ungefähr, wo jetzt auch die Story ist jetzt eh nicht so fast forward,
Richtig.
dass es schon sehr zäh wird. Also man kann sich das angucken. Ich bin ja auch großer Fan von diesem Japan-Setting und allem. Auch die Schauspieler sind, naja, die
Ja.
meisten sind gut, nicht alle.
Meistens so gut.
Ja,
Ich glaube,
aber
was ein bisschen schwierig ist an der Serie, dieses Gesellschaftssystem da in Japan ist ja relativ komplex und es wird sehr oft mit sehr vielen Namen um sich geworfen und da
ja.
auf Zack zu bleiben, wer ist jetzt noch mal wer und wer ist da geografisch wo verortet und was,
Und
das
ja,
fand
auch so
ich
die.
teilweise sehr herausfordernd.
Genau, dann ist auch das Thema, man muss dann halt auch hundertprozentig bei der Sache sein. Ich musste dann folgend immer nochmal
Auf
gucken,
jeden Fall.
weil ich dann nicht wusste, wer hat jetzt hier mit wem, was, wo, warum, was, hä?
Genau,
Keine
oder mal kurz
Ahnung. Und
Pause drücken,
dann,
überlegen, ja.
ja.
Also da bin ich bei dir. Ja, du musst dich wirklich voll, darfst nichts anderes mal nicht, Handy in der linken Hand
Ja,
und
das
noch
geht gar
irgendwas
nicht, weil dann
fummeln.
kannst du ja nicht
Nee,
mitlesen halt, ne?
no chance, no chance.
Das funktioniert gar nicht. Also da muss man schon investieren, vor allem weil die Story halt sehr, sehr schleppend vorangeht.
Das
Das muss
stimmt,
man wirklich
entwickelt sich
sagen.
langsam.
Ja.
Da hieß es übrigens auch, dass es nur eine Staffel gibt, ne? Und weil, also der Hintergrund ist der, dass es damit ein Buch komplett erzählt wird, also alles aus dem Buch ist dann der ersten Staffel drin. Aber jetzt war es so erfolgreich, dass sie noch zwei weitere Staffeln machen wollen. Und da haben alle gedacht, oh je, jetzt machen sie es wie bei Game of Thrones, die Bücher sind vorbei und jetzt denken sie sich irgendwas aus und jetzt wird alles Kacke. Ist hier aber tatsächlich nicht der Fall. Ich habe da ein bisschen nachgelesen. Es ist so, der hat mehrere Bücher geschrieben. Und chronologisch, also es gibt vor allem, glaube ich, drei nennenswerte. Und chronologisch ist Shogun Staffel 1, was da erzählt wird, auch das erste Buch. Das heißt, die anderen beiden Bücher kann man also in weiteren Staffeln erzählen. So wie ich das verstanden habe, ist das aber komplett unabhängig von dem, was in im ersten Buch passiert. Das heißt, es wäre dann wie so eine Art Anthology-Serie, die Geschichten in Japan erzählt. Genau.
Ja, mal gespannt. Also ich muss es auch noch fertig gucken. Können wir dann demnächst mal einbauen.
Ja. Muss auch noch zwei Folgen gucken.
Was aktuell noch mal so als Geheimtipp durchgehen würde, habe ich dem letzten, also gerade gestern fertig geguckt. Auf Apple TV Plus ist John Sugar. Ist mit einer Serie mit Colin Farrell als Hauptdarsteller. Ist so ein bisschen Film Noir in der Jetztzeit mit permanenten Verweisen auf Film Noir, also auch so diese klassische Privatdetektiv sucht verschwundenes Mädchen aus reichem Haus Thema, ne, was man ja in den ganzen Film Noirs immer hat. Mit,
Richtig, ja.
ich kann jetzt nicht viel über den Storyplot erzählen, weil das wäre ja wirklich miese Spoiler, die da kommen würden. Sollen wir uns schon mal drauf einlassen, hat einen ganz weirden Unterton permanent. Man weiß wirklich gar nicht, was passiert hier eigentlich und spitzt sich immer mehr zu, nimmt immer mehr Fahrt auf. Irgendwann hat mir sehr gut gefallen, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die ersten 6 Folgen der 8 Folgen mehr oder weniger an einem Abend geguckt und habe dann fast vor Wut in
Wow.
den Fernseher gebissen, als ich dann feststellen musste, da kommen noch 2 Folgen und die werden wieder wöchentlich veröffentlicht. Ich
Ja.
könnte heulen. Wirklich,
Ja,
also ich.
sowas ist Upturn pur jedes Mal wieder.
Ja, also es ist echt so grauenhaft.
Ja.
Vor allem an dem Tag, ich war krank, habe hier gelegen mit starker Erkältung und war so froh, dass man was hatte, was man schön weggucken kann dabei. Und dann abends sitzt man hier und denkt so, die 2 Stunden gebe ich mir jetzt noch. Die Serie ist so gut, es macht so viel Spaß, da bleibe ich jetzt dran. Und dann
Und
die
dann
nächste
du
Episode
du.
erscheint nächste Woche. Alle. Aber da. Safe. Also da kleine Empfehlung, wer Apple TV Plus hat, gerne reingucken. Ich fand's unterhaltsam. 3,5 von 5 Punkten Sternen.
Dann hänge ich noch schnell zwei kleine Sachen hinten dran. Einerseits sowas, wenn ihr gerade Zeit habt und Lust habt auf was ihr so gemütlich schauen könnt. Also um die Erwartung jetzt absichtlich nicht super hochzusetzen, nicht weil es schlecht ist. Ach, was rede ich lang darum? Es gibt Ripley, Das ist der talentierte Mr. Ripley. Da kennt man die Geschichte aus entweder aus dem Buch oder dem Film, den es damals. Wie lange ist das her? Mit dem Film?
15 Jahre.
15 Jahre, genau. Da, also es ist erstmal, wenn man es noch gar nicht kennt, eine ganz interessante Story um so einen Betrüger, kann man sagen. Und die Serie Ripley ist jetzt aber komplett in Schwarz-Weiß gefilmt. Und das fand ich sehr erfrischend, ehrlich gesagt, mal wieder was komplett in Schwarz-Weiß zu gucken. Geht sehr langsam voran, ist aber vor allem was fürs Auge.
König von Slow Pacer, ne? Also wir haben, wir haben das auch geguckt, weil wir auch den Schauspieler aus Sherlock, der den Moriarty da gespielt haben, ganz interessant fanden. Und auch die, meine Frau, auch die, die Ripley-Bücher gelesen hat. Und wir dann gesagt haben, komm, wir gucken uns das mal an. Ist da wirklich ultra slow pace. Es ist sehr viel weirde Sachen, die da drin passieren, aber es hat einen sehr interessanten Artstyle auf jeden Fall.
Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum ich es gucke. Mein Auge lässt sich einfach begeistern und es macht einfach Spaß. Oder auch so Sachen wie, du guckst es dann, hast dich schon völlig wieder daran gewöhnt, dass es schwarz-weiß ist und dann sagt plötzlich jemand, aber in lila würde ich das ja nie kaufen, so wie hier, ne? Und hält so ein Kleidungsstück in der Hand. Und dann merkst du erstmal wieder, Mensch, wie sehr doch Farben, also klingt jetzt blöd, aber wie sehr doch Farben und Schwarz-Weiß, was das für einen Unterschied macht. Und das mal wieder so zu erleben, weil man eben schon lange nichts mehr so geguckt hat, fand ich jetzt wieder erfrischend. Deswegen macht es mir Spaß. Deswegen empfehle ich es jetzt auch mal kurz, das anzuschauen.
Ja, kann man auf alle Fälle mal machen. Genau. Ist auch mal was anderes. Ist wirklich sehr, sehr langsam erzählt. Ist halt diese Ich stehle im anderen das Leben-Story halt, ne?
Ja.
Aber kann man, ist auch auf Netflix, ne? Auch 8 genau. Folgen, glaube ich.
Ja, kann man schon. Kann man abends schön gucken und vielleicht vor allem auch den Artstyle einfach genießen. Wenn man ein bisschen Lust hat auf den Artstyle, ist es das Richtige. Ja. Genau. Damit habt ihr
dann
jetzt ja
einiges. Hätte ich noch einen abschließenden Punkt, den wollte ich eigentlich am Anfang bringen, hab's aber jetzt leider vergessen. Wir haben, wird mir immer wieder zugetragen, ja, Fans aller Altersgruppen. Ja. Und wir haben zwei sehr junge Fans, die uns immer mal hören. Und die wollte ich mal kurz namentlich erwähnen, damit sie, ich weiß nicht, wie weit sie mehr genötigt werden, diesen Podcast zu hören. Die eine auf jeden Fall, das ist die Lola. Grüße gehen raus. Die hört uns öfter mal abends, wenn sie in den Schlaf gefahren wird. Und der Erik, der ist 5 Jahre alt, der ist auch immer investiert, wenn er uns hört. Also liebe Grüße an dich, Erik, und an die Lola. Gehen noch mal raus. Zwei besondere Fans. Die unsere Jüngsten wahrscheinlich sind.
Ja, viele Grüße an euch. Freut mich, dass ihr unseren Poddy hört. Und an der Stelle würde ich auch noch mal eins ergänzen, wo wir gerade dabei sind. Und einen schönen Gruß an My Lord J-Mo rausschicken. Das ist ein Kollege von mir, mit dem ich sehr hart Twin Peaks zusammen gefeiert habe. Also sowieso ein super cooler Kollege und Typ. Und wir haben regelmäßig, nachdem die die neuere Staffel von Twin Peaks rauskam, haben wir danach den Folgen immer miteinander telefoniert und es waren stundenlange epische Gespräche. Also die will ich absolut nicht missen. Es war richtig cool. Schöne Grüße an dich raus, Johannes.
So, haben wir alles abgearbeitet?
Ich würde sagen, okidoki und Daumen hoch.
Wir sehen uns nach der Apokalypse. Bis dann.
See you in the wasteland.
Bis demnächst. Ciao.
Bis bald.